Was verbindet Wolfgang Amadeus Mozart mit Franz Schubert und der Immuntherapie? Schubert und Mozart, zwei Meister der klassischen Musik. Was sie auch verbindet, beide starben an Krankheiten, die heutzutage heilbar sind. In unserer ersten Adventsfolge hört ihr den Vortrag von Katrin Della Rosa vom Sounds and Science, Musik und Infektionen aus dem kleinen Haus in Braunschweig. Katrin Della Rosa gibt nicht nur einen spannenden Einblick auf die musikalischen Meister Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart und die tödlichen Infektionskrankheiten, die ihr Leben prägten und letztlich verkürzten. Denn sie lebten noch in einer Zeit, wo Medizin und Mythos aufeinandertrafen. Beispielsweise in der Miasmentheorie oder der Säftelehre. Katrin Della Rosa nimmt euch auch mit auf eine Reise von der historischen Medizin zur modernen Immunologie und zeigt, wie unser Immunsystem wie ein orchestrales Meisterwerk funktioniert. Wenn ihr im Anschluss mehr von Katrin Della Rosas Arbeit wissen wollt, dann hört doch mal in Folge 8 von Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, rein. Oder ihr schaut euch den kompletten Vortrag auf dem YouTube-Kanal des HZI an.
Mozart und Schubert, zwei Wunderkinder der Musik. Was sie eint, ist, und davon gehen Historiker aus, dass ihre Leben durch Infektionskrankheiten verkürzt wurden. Und obwohl sie an ihrem Ende, in ihren letzten Jahren unheimlich unter ihren Krankheiten gelitten haben, waren sie doch musikalisch auf einem Hochpunkt ihrer Kreativität. Mozart wurde 1756 in Salzburg geboren. Damals galt er schon als Genie der Musik und deswegen war er unheimlich viel auf Reisen. Und wir kennen das auch von unserem Leben. Wenn wir auf Reisen sind, sind wir unheimlich vielen Krankheiten ausgesetzt. Aber damals waren die medizinischen Bedingungen schlecht. Antibiotika gab es noch nicht. Schon mit 35 Jahren starb Mozart. In seinem Totenschein stand hitziges Frieselfieber. Das ist aber eher als Symptomatik zu werten, als Diagnose. Das heißt so viel wie, Mozart ist mit Fieber und mit Hautausschlag gestorben. Zudem hatte er starke Schwellungen am Hals. Wir haben Zeitzeugen berichten, wir haben von seiner Schwägerin gehört. Die hat auch berichtet, dass er im Bett so starke Schwellungen am Hals hatte, dass er sich nicht mehr drehen konnte. Trotzdem war er bei klarem Verstand. Historiker können rekonstruieren und gehen davon aus, dass die wahrscheinlichste Todesursache eine Streptokokkeninfektion ist. Schubert wurde 40 Jahre später geboren. Auch er, Wunderkind der Musik, unglaublich produktiv. Man geht davon aus, dass er mehr als 30.000 Stunden komponierte. Er schaffte mehr als 600 Lieder und Kompositionen. In seinen jungen Jahren überstand er schon eine Pockeninfektion, aber schon im Alter von 25 Jahren machten sich bei ihm die ersten Symptome einer Syphiliserkrankung bemerkbar. Und mit nur 31 Jahren starb Schubert. In seinen letzten 6 Jahren litt er an der Syphilis, zuletzt im dritten Stadium, aber kurz vor seinem Tod erkrankte er auch an etwas, was man damals Nervenfieber bezeichnete, und das ist Typhus. Und damit starb er tragischerweise mit der gleichen Krankheit wie seine Mutter. Wie haben sich aber die Menschen damals eigentlich vorgestellt, wie man krank wird? Es gab eine sogenannte Miasmentheorie. Die Menschen sind damals nachts nicht mehr auf die Straße gegangen, weil sie davon ausgegangen sind, dass durch giftige Dämpfe und schlechte Luft Krankheiten übertragen werden, durch sogenannte Miasmen. Und sie hielten auch nachts die Fenster geschlossen, dass diese Miasmen nicht in ihre Schlafkammern eindrangen. Und wie stellte man sich vor, was im Körper vonstatten ging? Etwas, was man Humoralpathologie nennt, die Säftelehre. Man glaubte, dass es 4 Säfte gab, das Blut, die gelbe Galle, die schwarze Galle und den Schleim. Und die mussten im Einklang sein, damit man gesund war. Man ging auch davon aus, dass bestimmte Charakterzüge mit diesen Säften einherging. Hatte man zum Beispiel etwas zu viel Blut, Sanguius, galt man als Frohnatur, Sanguinica. Melancholika waren die mit der gelben Galle, mit der schwarzen Galle und die Choleriker die mit zu viel gelber Galle. Aber auch Krankheiten nahm man an, kamen durch ein Ungleichgewicht von diesen Säften zustande. Und gerade bei Erkrankungen, die mit Fieber einhergingen und mit Entzündungen, dachte man, dass es viel zu viel Blut im Körper gibt. Und genau aus dem Grund hat man die Menschen zur Ader gelassen. So auch Mozart, was bei ihm fatale Konsequenzen hatte. Und auch Schubert. Schubert soll bei einem seiner Aderlasse zu seinem Arzt gesagt haben, hier ist mein Ende. Und ihm starr ins Gesicht geblickt haben. Heute wissen wir, dass Krankheiten durch Bakterien übertragen werden. Streptokokken lösen Scharlach aus. Rheumatisches Fieber und Nierenschmerzen, wie sie bei Mozart auftraten. Treponema pallidum, der Auslöser von Syphilis. Menschen, die im dritten Stadium an Syphilis leiden, haben tatsächlich unheimlich starke Organschäden. Auch die Knochen werden sehr stark angegriffen. Wenn man sich Schädel von Syphilis-Erkrankten im dritten Stadium anguckt, sehen die regelrecht durchlöchert aus, wie Siebe. Salmonella typhi, der Auslöser von Typhus, eine grippeähnliche Erkrankung, die in 10-50% der Fälle tödlich ist. Wenn man das mal vergleicht mit SARS-CoV-2, liegt die Sterberate bei unter 1%. Was wissen wir heute? Viel mehr. Es ist zwar immer noch zum Teil ein Mysterium für uns, aber dennoch haben wir schon relativ gute Vorstellungen davon, was in unserem Körper vonstatten geht, wenn wir krank sind. Das hier ist ein Lymphknoten, umgeben von einer Kollagenkapsel. Man kann es auch als Symphonie der Immunzellen bezeichnen. In unserem Körper, in unserem Blut haben wir unheimlich viele verschiedene Immunzellen, die durch Zufallsprozesse entstehen und alle ein klein bisschen anders sind. Und wie der Zufall es so will, wenn ein Pathogen uns infiziert, dann können einige wenige Zellen dieses Pathogen erkennen. Sie wandern in den Lymphknoten ein und vermehren sich dort, weil wir mehr von dieser Spezifität brauchen. Aus einer Zelle werden 2, aus 2, 4, aus 4, 8, exponentielles Wachstum. Da kann man sich vorstellen, dass dieser Prozess gerichtet stattfinden muss, orchestriert werden muss. Auch wir Immunologen benutzen dieses Wort. Und es geht auch darum, dass es Dirigenten gibt. Wir nennen unsere Dirigenten zum Beispiel die dendritische Zelle. Sie sorgt dafür, dass die Prozesse synchron und präzise ablaufen. Und die Grundlage ist die Kommunikation von Zellen. Hier zum Beispiel die dendritische Zelle, die mit der T-Zelle kommuniziert und dafür sorgt, dass diese Zelle ihr volles Potenzial entfaltet, ihr volles Können und dazu beiträgt, dass das Pathogen beseitigt wird. Es laufen unheimlich viele Prozesse gleichzeitig im Körper ab, wenn eine Immunreaktion stattfindet. Aber ein konkretes Resultat von der Reaktion, die im Lymphknoten stattfindet, ist die Bildung von Antikörpern, die von B-Zellen produziert werden. Wie bei Schallwellen und der Musik ist es so, wenn dieses Orchester der Immunzellen spielt, die B-Zellen reifen, auch Wellen von Antikörpern ausgeschüttet werden. Unheimlich viele Antikörper gleichzeitig, die dann dazu führen, dass die kleinen Moleküle an das Bakterium binden, es unschädlich machen, aber auch andere Teile des Immunsystems aktivieren. Und so geht es eben auch beim Immunsystem und bei der Immunantwort davon, dass es die richtige Geschwindigkeit hat und die richtige Balance, um letztendlich perfekt zu funktionieren und um uns gesund zu halten. Und ich freue mich unheimlich auf die Musik und bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.
In unserer nächsten Folge geht es um Beethoven. Aber nicht so sehr um, sondern um die Haare des Musikers.